Jeder sollte Teheran unverzüglich verlassen. Diese Aussage von US-Präsident Donald Trump zeigt die Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit der Lage im Nahen Osten. Bisher ist Israel allein bei seiner Militäraktion gegen den Iran. Doch was, wenn die USA aktiv mittun? Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live Spezial. Wir wollen in der Sendung besprechen, was im Iran, in Israel, im Nahen Osten, letztlich auf der Welt auf dem Spiel steht mit diesem neuesten der vielen Kriege. Und zugeschaltet aus dem Großraum Tel Aviv in Israel ist jetzt Arye Sharus-Shalikar, Politologe und Podcaster von Nahost-Pulverfass, Kriegsbericht aus Israel und ehemaliger Sprecher der israelischen Streitkräfte. Schönen guten Abend, vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Abend, Shalom aus Israel.
Herr Shalikar, beschreiben Sie uns kurz bitte die Lage. Was spielt sich derzeit in Israel ab, wenn der Iran seine Raketenwellen abfeuert?
Also es ist äußerst angespannt hier gerade in Israel natürlich und das seit mehreren Tagen. Wir sind uns natürlich alle bewusst hier über die Sprengkraft der ballistischen Raketen, die aus dem Iran 2000 Kilometer weit fliegen. Und wenn sie hier einkrachen, da helfen teilweise auch keine Schutzbunker mehr. Und das bringt uns halt dazu, dass wir mehr oder weniger den ganzen Tag und die ganze Nacht entweder im Schutzraum schlafen, uns dort befinden oder in unmittelbarer Nähe des Schutzraumes uns befinden. Also derzeit gibt es keine Feiern, keine Restaurants, keine Schwimmbäder, mehr oder weniger gar nichts.
Aber Israel meldet ja, es hat Lufthoheit über den Iran. Würde das nicht bedeuten, dass der Iran gar keine Raketen mehr starten kann?
Nein, das bedeutet es nicht, weil die Iraner natürlich über Hunderte, wenn nicht Tausende von Langstreckenraketen verfügen, die sie natürlich peu à peu nach Israel rüberschießen, jeden Tag 10 hier, 20 da, 100 hier, 100 da. Wir haben in den letzten Tagen um die 400 Raketen abbekommen, dazu noch hunderte Kamikaze-Drohnen aus dem Iran. Aber wie Sie schon richtig festgestellt haben, die Lufthoheit hat Israel mittlerweile über dem Himmel, über dem Iran. Und deshalb peu à peu wird man dort auch gegen die Stellungen des iranischen Militärs, sowohl militärische Stellungen, Raketenstellungen, Luftabwehrstellungen, aber auch natürlich alles, was im Bereich der nuklearen Aufrüstung liegt, das wird man jetzt sicherlich die Tage abarbeiten.
Ja, das haben Sie gerade erwähnt. Der Iran trifft absichtlich zivile Ziele in Israel, auch in Tel Aviv im Stadtgebiet. Israel dagegen möchte militärische und atomprogrammrelevante Standorte treffen, wie Sie sagen. Aber trotzdem sagt Ihr Verteidigungsminister Katz, die Einwohner Teherans werden den Preis zahlen, und zwar bald. Was sonst ist das als eine Drohung an Zivilisten im Iran?
Nein, der Verteidigungsminister hat danach noch einen zweiten Tweet aufgesetzt, in der nochmal klargemacht, was er damit gemeint hat. Und er meinte damit, dass die Menschen in Teheran den Preis dafür bezahlen werden, für die Taten ihrer eigenen Diktatur. Weil im Endeffekt die Menschen in Teheran jetzt aufgerufen wurden, Teheran zu verlassen, damit sie nicht als Schutzschilde missbraucht werden von ihrem Regime, weil das Regime jetzt in diesen Tagen angegriffen wird und Israel natürlich alles andere im Sinn hat, als die Menschen im Iran anzugreifen, weil wir die Menschen im Iran als Verbündete wahrnehmen, als Freunde wahrnehmen und wir wünschen ihnen nichts anderes als Freiheit.
Stichwort Verbündete. Jetzt wissen wir, dass Israel seit Jahren die USA auch um militärischen Beistand bittet gegen den Iran, bisher vergebens. Wird das jetzt anders? Werden die USA etwa von ihren Flugzeugträgern aus oder mit direkten Bombenangriffen auch im Iran einschreiten?
Also wir haben die Amerikaner nicht darum gebeten, das weiß ich, weil ich da ein Stück weit auch Kenntnisse habe, mit einzuschreiten, sondern das Einzige, was wir von den Amerikanern gebeten haben, waren, dass sie uns in der Verteidigung helfen und das tun sie auch und dass wir auf internationaler Ebene wirklich mit Seite an Seite dastehen, so wie es gestern auch im G7-Gipfel der Fall war, die freie westliche Welt gegen die atomare Aufrüstung des Terrorregimes im Iran. Aber im Endeffekt muss man sagen, dass die Amerikaner unter Trump in den letzten 6 Monaten alles daran gesetzt haben, in Gesprächen den Iran an den Tisch zu bringen. Doch sie haben gemerkt, dass nach 5, 6 Monaten der Iran das Terrorregime dort, Ayatollah Khamenei, absolut kein Interesse hat, seinen Verpflichtungen nachzugehen in Sachen atomare Aufrüstung bzw. Entrüstung und auch kein Interesse hat, mit den Amerikanern zu kooperieren. Das war der Zwischenstand vor 5 Tagen. Und dann hat Israel einen Punkt auf, wie man so sagt, Point of No Return erreicht, wo man halt gesagt hat, Verhandlungen führen zu nichts mehr. Es muss jetzt präventiv angegriffen werden. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Amerikaner nach wie vor sich nur in Sachen Verteidigung mit einbringen oder eventuell einen Gang zulegen.
Falls nicht, Herr Schalliger, könnte Israel dann im Alleingang, also auch ohne direkte US-Militärhilfe, alle iranischen Atomanlagen ausschalten oder nur die oberirdischen?
Ich denke, dass Israel in der Lage ist, alles zu machen, was Israel tun muss, um die Existenz Israels zu gewährleisten, die natürlich bedroht wurde und das nicht seit gestern, sondern seit Jahrzehnten durch dieses Schreckensregime im Iran. Sie haben es auf jeder internationalen Bühne immer wieder gesagt, dass ihr oberes Ziel ist, Israel auszulöschen. Hinzu kommt natürlich, dass so eine atomare Aufrüstung des Irans als Folge hätte, dass weitere Staaten im Nahen Osten, die Türkei, Emiraten, Saudi-Arabien, Ägypten auch in diesen Wettbewerb um atomare Atomwaffen reinspringen würden. Und dann würden wir hier einen atomaren Wettlauf haben. Und das darf nicht passieren. Und deshalb müssen wir jetzt Seite an Seite stellen, die westlich freie demokratische Welt, um diese Gefahr, diese atomare Gefahr aus dem Iran endlich ein für alle Mal nach Jahrzehnten, wo es immer hin und her ging und Gespräche und Hoffnungen und Diplomatie, das hat alles nichts gebracht, dieses Problem endlich von uns bringen, um morgen eine bessere Zukunft zu haben, sowohl für die Menschen im Iran, als auch für die Region hier, als auch für den Weltfrieden.
Warum ist es Israel und die Fortschritte in den letzten Tagen, was die Angriffe auf das Atomprogramm betrifft, sind tatsächlich bemerkenswert, in wenigen Stunden oder Tagen gelungen, tausende Kilometer entfernt einen hohen General nach dem anderen auszuschalten, aber zugleich gelingt es Israel nicht, jahrelang über den Zaun von Gaza hinweg die Hamas endlich zu enthaupten?
Also ich muss sagen, auch die Hamas wurde enthauptet in den letzten 20 Monaten, genauso wie die Hezbollah lahmgelegt wurde und auch die Houthis sich kaum noch aus ihren Löchern trauen, weil wir in den letzten 19, 20 Monaten wirklich in einem Mehrfrontenkrieg wirklich uns täglich befunden haben, wo wir gegen eine Anzahl von Feinden, von Terrormilizen, die übrigens als Kopf der Schlange vom Iran unterstützt wurden, finanziert wurden, aufgerüstet wurden, mit Raketen natürlich aufgepusht wurden und dass wir in den letzten 19 Monaten all diese Terrororganisationen zurückgedrängt haben, hat im Endeffekt auch jetzt bewirkt, dass während dieser Kriegssituation mit dem iranischen Terrorregime all die Terrororganisationen sich eigentlich gar nicht mehr zu Wort melden können und der Iran somit beziehungsweise das Terrorregime auf sich gestellt ist.
Aber Herr Schalliger, wenn Sie diese Erfolge schildern, dann fragt man sich, was jetzt in Gaza passiert, denn der Gazastreifen ist jetzt weitgehend besetzt. Sie sagen, es gab eben die Erfolge gegen die Hamas, er ist weitgehend zerstört worden. Menschen wurden mehrfach umgesiedelt. Sie wissen, wie die Hilfslieferungen laufen, die finden erschwert oder überhaupt nicht statt. Wann wird dieser untragbare Zustand dann beendet sein?
Also zum einen gibt es das Gaza Humanitarian Foundation, da werden jeden Tag Hilfslieferungen zugelassen. Mittlerweile tausende Lastwagen, die in den letzten 2, 3 Wochen reingerollt sind. Die Menschen kriegen dort Hilfe und das ist wichtig. Aber hier aus israelischer Sicht ist das A und O Thema, dass 53 Geiseln, die am 7. Oktober 23 entführt wurden, dass die immer noch festgehalten werden von den Hamas oder ihren Verbündeten dort im Gazastreifen. Manchmal sind es nur irgendwelche Zivilisten, die die Drecksarbeit für die Hamas tun. Aber seit 620 Tagen werden 53 Israelis dort festgehalten. Solange das der Fall ist, wird sich die Situation mit dem Gazastreifen auch nicht beruhigen können.
Herr Schalliger, ganz kurze Abschlussfrage zum Thema Iran nochmal. Was muss am Ende der israelischen Offensive mindestens gelungen sein? Dass es auf Jahre kein Atomprogramm mehr gibt, dass der Iran Israel nie mehr angreifen kann oder dass es eine andere Regierung dort gibt?
Also die zwei Hauptziele, und das ist deklariert, sind natürlich zum einen, dass die nukleare Gefahr gestoppt wird. Also alles, was im Bereich der nuklearen Atomrüstung liegt. Und zum zweiten natürlich die Gefahr der ballistischen Raketenentwicklung. Der Iran verfügt über hunderte, wenn nicht tausende Raketen, die tief bis nach Europa, auch ja nach Wien, fliegen können. Da fragt man sich, wofür eigentlich? Und weil die Iraner auch mit den Russen eng zusammenarbeiten, sprich Kamikaze-Drohnen, die natürlich Russland auch in der Ukraine eingesetzt hat, wäre es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese ballistischen Raketen eventuell auch entweder vom Iran oder Partner des Iran auch in Europa ankommen könnten. Und diese Gefahr wollen wir auch vernichten. Das sind zwei deklarierte Ziele. Aber ein drittes Ziel natürlich, was wir uns alle insgeheim wünschen und ich sowieso, weil meine Eltern aus dem Iran stammen, dass auch dort das Regime fallen wird und die Menschen dort ihre Freiheit zurückgewinnen können und wir hoffentlich sehr bald schon ein freies, demokratisches Iran in der Weltgemeinschaft begrüßen dürfen.
Herr Schalikhar, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Alles Gute nach Wien.
Und mittlerweile bei uns im Studio begrüße ich Velina Chakarova, Politikwissenschaftlerin, Schwerpunkt strategische Geopolitik. Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Und Ex-Brigadier Walter Feichtinger ist bei uns jetzt Präsident des Centers für strategische Analysen. Herzlich willkommen in der Sendung.
Danke vielmals.
Herr Feichtinger, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Sie haben den Armeesprecher, den Ex-Armeesprecher der israelischen Streitkräfte gehört. Teilen Sie seinen strategischen Befund, dass Israel jetzt losschlagen musste?
Ja, das ist die offizielle Darstellung von israelischer Seite, dass man hier präemptiv vorgehen musste. Präemptiv heißt, es ist gerade noch Zeit, um etwas zu tun, damit der andere nicht etwas macht. Und das betont Israel, dass es eben hier eben genau zu diesem Zeitpunkt losschlagen musste. Was ist die offizielle Begründung? Dass der Iran schon über so viel angereichertes Uran verfügt, auf 60% angereichert. Das ist weit mehr, als man eigentlich für den medizinischen Bereich braucht, für den zivilen Bereich braucht. Für eine Atombombe braucht man knapp über 90%. Aber der Weg dahin ist nur mehr kurz. Daher kann das schon argumentativ nachvollzogen werden, wenn man sagt, hier ist schon so viel vorhanden, dass geschätzt für 10 Atomsprengköpfe reichen könnte, dass Israel jetzt sagt, jetzt mussten wir losschlagen.
Und mit diesem Angriff kann man dieses angereicherte Uran unschädlich machen?
Das ist ja der interessante Punkt, dass man derzeit eigentlich nichts davon hört. Man hört davon, dass viele Anlagen zerstört werden, dass viele militärische Einrichtungen und Führungseinrichtungen zerstört werden, dass gezielt getötet wird. Aber was mit diesem angereicherten Uran passiert, ich nehme an, dass das sehr gut versteckt ist, sehr tief versteckt ist und dass das sozusagen der heilige Gral jetzt des Iran ist, das noch vielleicht zur Verhandlungsmasse werden kann in weiteren Gesprächen.
Und da kommen wir jetzt auch zur Rolle der USA, die natürlich in der Lage wären, größeren Druck noch auszuüben als Israel alleine. Frau Chakarova, jetzt hat Donald Trump nach dem G7-Gipfel überraschend eine frühe Abreise verkündet, indem er was vorhat. Dazu haben wir ein Posting von ihm eingeblendet. Da widerspricht er der Erklärung des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, nicht ohne ihn auf typisch trumpische Art natürlich runterzuputzen. Trump schreibt, nein, die Abreise von dort habe, Zitat, sicherlich nichts mit einem Waffenstillstand zu tun zwischen Israel und dem Iran. Womit denn dann? Kommt also jetzt wohl ein Militärschlag der USA auf Seiten Israels?
Ich denke, es geht momentan mehr um diese strategische Ambiguität seitens der USA. Wir haben gewisse militärische Bewegungen in der Region beobachtet, also eine gewisse militärische Bereitschaft ist tatsächlich da. Und es gibt auch die politischen Verkündigungen. Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass die USA jetzt tatsächlich einen militärischen Angriff auf den Iran planen. Ich gehe davon aus, dass man abwarten will, wie Israel die militärischen Operationen in der weiteren Folge durchführt, mit welchem Erfolg, also Thema Atomwaffenprogramm, aber auch Thema Regimewechsel. Und gleichzeitig will man aber auch, sagen wir mal, auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet sein. Das heißt, sollte diese Operation anfangs angekündigt für 2 Wochen doch sich in die Länge ziehen, da muss man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die Amerikaner auch unter Umständen angreifen würden. Also bestimmte Installationen dann auch mit Raketenangriffen, also im Iran angreifen.
Weil es ein anderes Waffenarsenal gibt, wann wäre denn Ihrer Meinung nach, Herr Feichtinger, der Zeitpunkt, dass die USA angreifen mit Militär, mit Drohnen oder eben auch mit Bunkerbrechern, um die Ziele in großer Tiefe zu erreichen?
Sobald Israel die Raketen ausgehen. Vereinfacht ausgedrückt, weil wir müssen schon davon ausgehen, dass Israel einen unglaublichen Vorrat angelegt hat, um diesen Schlag jetzt führen zu können. Weil wir müssen ja bedenken, dass hier einerseits offensiv der Iran bekämpft wird, andererseits defensiv zu Hause das ganze Land verteidigt werden muss. Es ist unvorstellbar, welche Munitionsvorräte und Waffenvorräte hier vorhanden sein müssen auf israelischer Seite. Allerdings hat Israel immer damit gerechnet, dass es selber viel produziert, aber auch aus den USA einen unglaublich großen Anteil bekommt. Ich gehe davon aus, dass diese Lieferungen längst im Gange sind, also die Vorräte entsprechend angelegt wurden. Nur irgendwann gehen eben diese Vorräte aus und daher kann es sein, dass die USA entweder verstärkt liefern oder verstärkt liefern und selber einschreiten mit ihren eigenen Systemen. Das ist die Frage, ob hier jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen so ein kritischer Punkt erreicht wird, ob man sieht, dass Israel gewissermaßen die Luft ausgeht bei diesem Angriff, weil noch viele Ziele zu bekämpfen wären, nach ihrer eigenen Definition, und sie daher auf die Hilfe der USA angewiesen sind. Und da können wir davon ausgehen, dass die USA nicht Nein sagen würden.
Könnte Israel im Alleingang das Atomprogramm ausschalten oder braucht es unbedingt speziell eben für diese tiefgelegenen Ziele die USA? Oder aber könnte Israel sogar im Worst Case auf seine Atombewaffnung zurückgreifen? Es gilt ja als inoffizielle Atommacht.
Naja, die Atomkarte wird vermutlich nicht gezückt werden. Davon gehe ich einmal aus. Das wäre eine Eskalation, die weit über das politische Ziel hinausgeht. Was man sich vorstellen kann, ist, dass eben diese Spezialbomben entweder von den Israelis eingesetzt werden. Sie könnten sie von den Amerikanern übernehmen und hätten eigene Trägersysteme dazu. Sie könnten sie sozusagen ins Ziel bringen. Oder dass es hier doch eine Arbeitsteilung mit den USA gibt. Aber den Einsatz von taktischen Atomwaffen schließe ich vorerst aus.
Es ist Israel natürlich unter Druck, Frau Tschakarowa. Der Iran trifft durch die Lücken im Iron Dome auch zivile Ziele in Teheran immer wieder. Israels Angriff hat weltweit nur wenig Zustimmung. Es gibt immer mehr Protest, natürlich auch während der Gaza-Situation, die total aus dem Ruder läuft. Ist Israel Ihrer Meinung nach stärker unter Druck als erwartet und muss sich jetzt dringend befreien aus diesem politischen Druck?
Ich sehe nicht so sehr einen politischen Druck als problematisch. Also ich betrachte eigentlich momentan die militärische Ausführung als äußerst wichtig. Also wie wird Israel die formulierten Ziele tatsächlich erfüllen? Und das bleibt nach wie vor offen. Also es bleibt abzuwarten. Und je nachdem, wie lange nochmals das dauern wird, wird sich nämlich auch die politische Stimmungslage ein bisschen ändern. Also wir dürfen nicht vergessen, dass der Iran auch nicht nur in der Region, sondern auch über die Region weit hinaus politische bzw. diplomatische Unterstützung genießt. Und diese wird sicherlich auch aktiviert. Denken Sie an Länder wie China und Russland, die sie sich sicherlich nicht gefallen lassen, dass der strategische Partner in der Region deutlich abgeschwächt wird, geopolitisch, und unter Umständen sogar die politische Führung verliert, was natürlich nicht im russischen oder chinesischen Interesse ist. Also ich erwarte schon einen politischen Druck, aber jetzt nicht unmittelbar, sondern je nachdem, wie Israel tatsächlich vor Ort die militärischen Ziele erfüllt.
Was heißt nicht gefallen lassen von Russland und China, die mit dem Iran eine große Station natürlich dort haben, einen Partner in dieser Region? Würde Russland oder China notfalls auch militärisch einschreiten, wenn der Iran mit dem Rücken zur Wand stünde?
Nein, das nicht. Aber sie haben sicherlich schon die Abkürzung CRINC gehört. Also das ist die neue ziemlich bekannte Abkürzung, bedeutet nämlich China, Russland, Iran und Nordkorea. Und wenn man jetzt bedenkt, dass zwischen diesen Ländern bilateral und multilateral viele unterschiedliche strategische Partnerschaften und unter anderem auch militärische Partnerschaften abgeschlossen worden sind in den letzten ein paar Jahren, so sieht man natürlich momentan die Situation in der Region sehr besorgt, also aus chinesischer oder russischer Sicht, weil der Iran nicht nur ein strategischer Partner im militärischen und im sicherheitspolitischen Bereich ist, sondern auch ein Schlüsselpartner bei Rohstofflieferung, bei Schattenflotte, wenn es um Öllieferungen geht, aber auch mittlerweile beim sogenannten Schattenfinanzsystem. Das heißt, auch Umgehen von westlichen Sanktionen, Zahlungen, die abseits vom SWIFT-System stattfinden. Und das alles eigentlich führt zum Iran. Also wenn der Iran jetzt politisch eigentlich wegfällt aus dieser Gleichung, aus diesem CRINC-Abkürzung, dann sieht es natürlich nicht unbedingt sehr vielversprechend, also was die russischen Interessen in der Region betrifft. Und nicht zu sprechen von den chinesischen. Denken Sie allein an eine mögliche Blockade der Öllieferungen an China. Und China ist der absolut größte Kunde vom Iran.
Wesentlicher Kunde. Apropos Kundschaft, Russland ist auch Kunde der iranischen Waffensysteme, die Russland braucht im Krieg gegen die Ukraine. Sind die iranischen Drohnen für Russland entscheidend? Sollten die ausbleiben, nachdem der Iran vielleicht unter Druck gerät?
Diese iranischen Drohnen sind schon seit längerer Zeit in der Ukraine immer im Einsatz durch Russland und verursachen einen unglaublichen Schaden. Sie haben sich unter negativen Vorzeichen bewährt, sozusagen in der Kriegführung Russlands. Allerdings kriegsentscheidend sind sie nicht. Auf keinen Fall. Russland hat da bereits begonnen, diese Systeme nachzubauen. Und wenn man sie eben nicht mehr aus dem Iran bekommt, wird man die Produktion selber weiter hochfahren, solange das irgendwie möglich ist. Aber Iran ist natürlich schon ein wichtiger Verbündeter. Und vor allem würde ich hier auch auf die Alliierten in der Region eingehen. Ja, das sind ja die Handlanger des Iran gewesen, Hisbollah, Hamas und auch die Houthi-Rebellen. Und die haben jetzt natürlich das Problem, dass sie keine Unterstützung aus dem Iran bekommen können, solange der Iran selber im Überlebenskampf sich befindet. Das ist einmal ein Aspekt. Der zweite ist der internationale, wie bereits angesprochen, wo Russland interessanterweise ja schon das Angebot gemacht hat, es möchte eigentlich vermitteln, damit es zu Gesprächen kommt zwischen den USA und dem Iran. Also ich würde sagen, Moskau möchte die eigenen Fälle retten in irgendeiner Weise und China hat sich bisher erstaunlich zurückgehalten. Aber noch einmal zurück, also die Waffenlieferungen aus dem Iran sind wichtig für Russland, aber sicher nicht entscheidend für die Kriegsführung in der Ukraine.
Noch abschließend, Herr Feichtinger, ich habe das den Armeesprecher, den Ex-Armeesprecher Shalikar auch gefragt, warum es Israel doch in wenigen Tagen gelungen ist, im Iran sehr, sehr große Erfolge zu feiern, was die Ausschaltung von wesentlichen Köpfen betrifft, in der Militärführung, auch im Atomprogramm in der Führung, tausende Kilometer entfernt und die Lufthoheit dort im Iran zumindest jetzt mal versucht zu etablieren. Aber zugleich es nicht gelungen ist, mit dieser selben Vehemenz in derselben kurzen Zeit im Gazastreifen die Hamas zu enthalten. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Die beiden Kriege sind nicht vergleichbar. Das, was sich im Iran abspielt, ist eine reine Luftkriegsführung. Und im Gaza haben wir einen Bodenkrieg. Einen Bodenkrieg unter den extremsten Bedingungen, wo jedes Haus dreimal erobert werden muss, weil eben die Hamas-Kämpfer wieder einfließen, weil es Tunnelsysteme gibt und dergleichen. So was sehen wir im Iran nicht. Dort ist es ein reiner Luftkrieg. Und den hat Israel unglaublich gut vorbereitet mit eben diesen Aktionen des Mossad und der Nachrichtendienste. Man muss sich das einmal vorstellen, dass man hier Personen ausfindig macht in einer Wohnung und zu dem Zeitpunkt, wo sie dort sind, eine Rakete hinschießt. Das ist ja unvorstellbar. Was da an Logistik und Nachrichtenaufwand dahinter ist, das können wir uns fast gar nicht vorstellen. Aber für mich sind die beiden Kriege nicht zu vergleichen und die riesige Schwierigkeit im Gazastreifen ist natürlich hier, dass man Territorium erobern muss, dass man hier einen unglaublich zähen Widerstand hat von diesen Kämpfern, Hamas und Angehörige und die stehen ja auch mit dem Rücken zur Wand. Das heißt, zwei Kriege, zwei Spielregeln.
Wir besprechen natürlich gleich in der Sendung auch nochmal ausführlich den Kriegsschauplatz Iran, der jetzt aktuell ist. Frau Tschakarowa, Sie bleiben gern bei uns. Vielen Dank, Herr Feichtinger, für den Besuch.
Sehr gerne.
Und wir sind gleich wieder da, meine Damen und Herren. Nach einer kurzen Pause muss dieser Krieg Israels gegen den Iran und gegen das Atomprogramm jetzt wirklich sein. Und was folgt auch wirtschaftlich für Europa und auch für Österreich aus diesem neuen Konflikt? Wir sind gleich wieder da. Es kommen dann noch Raimund Löw und Daniel Kapp zur Diskussion dazu. Bis gleich. Wir sind zurück, meine Damen und Herren, in Beide Seiten live. Die Bilder des Alltags eines neuen Krieges sehen wir hier in einem Club in Beirut, im Libanon, wo eine Veranstaltung stattfindet, währenddessen über den Köpfen der Menschen hinweg iranische Raketen Richtung Israel sausen. Israel seinerseits trifft ja Atomanlagen des Irans, um das Atomprogramm des Iran ein für alle Mal zu beenden. Das ist also der neue Konflikt und seine durchaus zynischen Bilder, die wir da auch zu sehen bekommen. In unserer Runde diskutieren wir jetzt die Folgen dieses Krieges und wie es weitergehen könnte. Und nach wie vor bei uns ist Velina Tschakarowa, Politologin. Herzlich willkommen noch einmal. Und Raimund Löw ist jetzt neu bei uns, früherer ORF-Korrespondent und außenpolitischer Kommentator. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und ich begrüße auch Daniel Kapp, neu in der Runde Politikberater und wesentlicher Vermittler der Geiselbefreiung von Tal Shuham. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Herr Löw, ich möchte mit Ihnen beginnen. Israel hat auf eigene Faust gegen den Iran losgeschlagen, gegen das Atomprogramm, ohne US-Hilfe, ohne im Gazastreifen mit der Hamas-Ausschaltung restlos fertig zu sein. Ist dieser Zeitpunkt richtig?
Was an diesem Tag begonnen hat, ist der letzte Akt der Schaffung eines neuen Nahen Ostens. Eines neuen Nahen Ostens, in dem Israel die dominante Militärmacht ist, viel mächtiger als je zuvor, eine Art Mini-Supermacht, aber es ist ein neuer Nahe Osten, nicht mit Frieden, nicht mit Verständigung zwischen den Völkern, nicht mit Hoffnung auf ein gutes Zusammenleben, sondern es ist ein neuer Nahe Osten, wo ein Zyklus der Gewalt auf den nächsten Zyklus der Gewalt folgt. Und das ist der letzte Zyklus jetzt hier im Iran. Und das macht eigentlich verzweifelt die Menschen, verzweifelt sehr viele Menschen. Es gibt auch Euphorie, wir haben das gehört vom israelischen Armeesprecher, der ein bisschen sehr euphorisch ist, weil da der Glaube ist, dass man mit militärischen Mitteln die großen und tiefen Probleme der Region lösen kann. Und da wird sich sehr bald herausstellen, dass das nicht der Fall ist. Es gibt ein bisschen einen kleinen Hoffnungsschimmer nach diesen Tagen des Irankriegs, dass jetzt schon gemeinsame Aufrufe gibt von iranischen Intellektuellen, israelischen Intellektuellen, die sagen, bitte aufhören, es muss jetzt zu einem Waffenstillstand kommen und es müssen die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Das wäre ja jetzt die Situation, die noch nie so gut war, dass der Iran nachgibt, weil die iranische Führung total geschwächt ist. Und die Amerikaner vor allem, auch die Israelis, hätten jetzt, wenn man nicht ausschließlich auf militärische Mittel setzen würde, die Möglichkeit, Konzessionen von Teheran durchzusetzen, die es nie vorher gegeben hat. Das hängt von Donald Trump ab. Das wird davon abhängen, ob der amerikanische Präsident sich entscheidet, einzutreten und ebenfalls schwere, bunkerbrechende Bomben, über die wir die Militärs diskutieren, einzusetzen. Oder ob er das tun wird, was am Anfang ein bisschen möglich erschienen ist, nämlich Netanyahu zu sagen, stopp, wir versuchen den Verhandlungsprozess, den es ja gegeben hat, der durch diesen Krieg abgebrochen wurde, wieder aufzunehmen.
Verpasst man da eine Chance, Herr Kapp, dass man nicht sagt, jetzt Waffenstillstand und nochmal verhandeln?
Ja, ich fürchte, der Herr Löw lebt im Paralleluniversum der Altlinken, gemeinsam mit Heinz Fischer und Herbert Lackner.
Jetzt ist das Paralleluniversum von vielen, vielen Leuten, die auf Frieden hoffen.
Und widerspricht sich dabei selber. Wenn Sie sagen, jetzt ist die Chance so groß für Verhandlungen, na warum ist sie da? Weil der Iran militärisch geschwächt ist. Also Sie widersprechen sich in Ihrer Feststellung selber. Noch einmal, die Situation ist entstanden zu einem Zeitpunkt, wo der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde festgestellt hat, dass der Iran mit den bisherigen Vereinbarungen nicht im Einklang ist, dass er die Vereinbarungen bricht. Ist zu einem Zeitpunkt entstanden, wo der Iran 60% angereichertes Uran schon besaß, hoch angereichertes Uran. Wir haben es vorher in der Vorrunde gehört. Das ist an der Schwelle zur Waffenfähigkeit. Der Brigadier Feichtinger hat gesprochen von dem Potenzial von 10 Atomwaffen, die der Iran, mir nichts, dir nichts, dann wir sehen die Raketenangriffe, nach Israel schicken kann. Das ist ein Moment existenzieller Bedrohung für Israel. Und da ist diese altlinke Nostalgik über man sollte doch verhandeln, eigentlich nur eine vorgeschobene, die letztlich Israel das Recht auf Existenz abspricht, indem er so tut, dass es eine Alternative gibt, als sich gegen ein Terrorregime, das eine Vernichtungsideologie gegen Israel verfolgt, im entscheidenden Punkt zu wehren.
Ich möchte bitte einhaken, ganz kurz, damit auch nicht ein falsches Bild entsteht, was die geopolitische Situation in der Region anbelangt. In Wirklichkeit gab es schon eine neue, geopolitisch gesehen, eine neue Region, und zwar vor dem 7. Oktober 2023. Es gab aus der Sicht aller regionalen Akteure den Anreiz, geopolitisch voranzukommen. Es gab eine Normalisierung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien unter der Leitung Chinas. Es gab natürlich die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien unter der Leitung der USA. Und es war eine neue Region. Und der einzige Akteur, der eigentlich nicht mitmachen wollte, war Hamas. Und was natürlich durch diese Kettenreaktion in den letzten 2 Jahren ausgelöst worden ist, denken Sie eben an die Axis des Widerstandes, also der Iran verteidigt sich momentan nicht nur gegen die militärische Operation Israels, aber der Iran, der strahlt in der gesamten Region durch die Unterstützung mehrerer Organisationen und Netzwerke im Rahmen dieser Axis des Widerstandes. Und es geht jetzt nicht nur um das Atomwaffenprogramm, sondern es geht tatsächlich um die Rückkehr zu dieser Normalität. Und ich kann Ihnen versichern, dass geopolitisch alle Akteure ohne Ausnahme, auch ein Iran natürlich unter neuen Umständen, mitmachen werden, sobald sich die Lage wieder per 6. Oktober 2023 normalisieren lässt.
Das ist auch der Punkt, an dem Israel zurückkommen möchte.
Nur ganz kurz zur Replik von Herrn Löw, auf Ihren Beitrag.
Den Iran anzugreifen war eine politische Entscheidung der israelischen Führung, des Premierministers Netanyahu. Der Iran hat nach Informationen aller Geheimdienste nicht eine einzige Atombombe, reichert Uran an, aber es gibt keine Atombombe. Das heißt, es ist etwas nicht gegeben, was Sie wissen, wenn Sie sich mit dem Völkerrecht beschäftigen. Es gibt keine, also im Völkerrecht ist ein Präventivkrieg verboten. Was möglich ist, sind Verteidigungskriege gegen unmittelbar bevorstehende Angriffe. Das ist eine neue Situation jetzt gewesen. Das war die Situation der israelischen Führung, die Schwäche des Iran auszunutzen, die eine furchtbare Schwäche ist, weil der Iran die Verbündeten verloren hat, das ist völlig richtig gesagt worden, und man diese Situation der Schwäche des Iran ausgenutzt hat und dem Sanctus des Donald Trump, von dem man nicht genau gewusst hat, ist er jetzt dafür oder dagegen, aber letztlich nicht dagegen war, zuzuschlagen. Die Möglichkeiten, das darf man auch nicht vergessen, mit dem iranischen Atomprogramm umzugehen, die sind zerschlagen worden, wie der Donald Trump den von Obama organisierten Deal, der in Wien unterzeichnet wurde und der dazu geführt hätte, dass der Iran eingebunden wird in die internationale Staatengemeinschaft und sein Nuklearpotenzial international kontrolliert wird. Das ist zerstört worden von Trump mit aktiver Unterstützung des Benjamin Netanyahu. Und jetzt hat man einen Krieg, von dem man nicht weiß, wie er ausgeht und wohin er geht. Das ist, glaube ich, noch als letzter Punkt. Ja. Es kann niemand sagen, ob es nicht zu einer großen Katastrophe kommt, zu einem Zerfall des Iran, zu einer Entwicklung, die eine Restelemente der iranischen Führung, die dann jetzt erst recht auf Atomwaffen gehen, das sind alles imponderabilen Unsicherheiten, die, wenn man einen Schritt zurück macht und sagt, versuchen wir wieder zu verhandeln, die Iraner werden jetzt mehr nachgeben als früher, man vermeiden kann.
Ich bin fasziniert, wie Sie die Realität biegen, um in Ihrem Gedankenkonstrukt zurechtzukommen. Es erinnert mich ein bisschen an die Anekdote bei der Tante Jolasch über Lupf den Erzherzog, wo eine absurde These in den Raum gestellt wird und die Herausforderung ist, dass das Spiel gegenüber diese These begründet gegen jeden Sinn und Verstand. Sie haben davon gesprochen, dass Israel anstrebt, die größte Militärmacht zu sein. Das war in Ihrer ersten Wortmeldung. Israel strebt nicht an, die größte Militärmacht zu sein. Israel strebt an, in Frieden existieren zu können. Israel hat seit seinem Bestehen keinen Angriffskrieg geführt. Der Schlag gegen den Iran war ein Präventivschlag in einem laufenden Konflikt mit dem Iran. Das war nicht ein Kriegsausbruch, sondern es war ein laufender Konflikt mit dem Iran. Also Sie biegen sich zurecht, werfen mit dem Schlagwort Völkerrecht rein. Ich verstehe Ihre Motivlage offen gestanden nicht. Es gäbe Leute, die Ihnen Antisemitismus unterstellen würden. Ich halte das für absurd.
Wie komme ich denn darauf?
Dass es Leute gibt, die Ihnen Antisemitismus vorwerfen. Na, all dieweil. Ich jetzt nicht, weil ich finde, das, was Sie das reden, einfach Unfug ist.
Warum bringen Sie das jetzt für hierher? Das sind Beschimpfungen.
Ich kann keine Erklärung dafür finden, warum Sie finden das okay,
das in einer solchen Diskussion zu präsentieren.
Ich habe es mir nicht zu eigen gemacht.
Ich will Ihnen was sagen. Den Antisemitismus zu bekämpfen, den es bei uns gibt und den es unabhängig davon gibt, was die israelische Regierung macht oder andere Regierungen machen. Den zu bekämpfen, muss man beides sagen. Man muss sagen können, weil ja die Gaza-Situation im Hintergrund ist, man muss sagen können, wir sind ganz, ganz kompromisslos dafür, dass alle jüdischen Einrichtungen geschützt werden und sie nicht
ganz dafür,
müssen,
dass sie nicht geschützt werden müssen.
Und gleichzeitig sind wir dafür, dass die Menschen nicht verhungern müssen in Gaza und dass sie nicht, wenn sie zu irgendwelchen Nahrungsmittelstellen gehen, zu Dutzenden, heute Nacht wieder zu Dutzenden
weil sie Gaza ansprechen. Weil sie Gaza ansprechen.
Beides muss man machen.
Wenn
man Antisemitismus bekämpfen will, muss man
Gaza
sagen,
ansprechen.
Für die Menschenrechte der
Palästinenser. Darf ich Ihnen vorstellen, David und Guy Gilboa Dalal seit 620 Tagen in den Tunneln der Hamas festgehalten. 505 Tage davon gemeinsam mit dem Österreicher Tal Schocham. Wenn Sie Gaza ansprechen, dann reden wir über Gaza.
Ja, ich werde Ihnen
was sagen.
Die Geiseln, ein Punkt nur zu den Geiseln. Fast nahezu alle Geiseln, die freigekommen sind, Gott sei Dank, sind freigekommen durch Verhandlungen mit der Hamas.
Aber Sie ignorieren,
dass jetzt gerade vom Thema Iran, meine Damen und Herren.
Es ist aber ein wesentlicher Punkt, weil der Herr Löw immer wieder von Verhandlungen spricht. Die Voraussetzungen, der Punkt ist, die Verhandlungen werden notwendig durch den 7. Oktober. Ja, es ist der 7. Oktober gewesen. Und dann sagen Sie, es mag vielleicht Ihr christliches Selbstverständnis sein, die linke und die rechte Wange hinhalten zu wollen, wenn Sie ein Christ sind. Ich weiß es nicht. Aber es muss der Gewalt der Hamas, es muss der Gewalt des Iran entgegengehalten werden.
Das Dritte Reich ist nicht das ganze zusammen, weil es auch Herr Löw angesprochen hat, wie es dazu gekommen ist, nämlich durch Obama und Trump, die eigentlich Donald Trump namentlich, der die Verhandlungen mit dem Iran beschädigt hat.
Richtig, und weil wir jetzt beim Thema Verhandlungen auch sind, muss ich auch hervorheben an dieser Stelle, dass in Wirklichkeit niemand, und ich wiederhole, niemand momentan ein Verhandlungsformat eigentlich durchbringen kann. Also wir haben es eigentlich bei Donald Trump schon gemerkt, er wollte auch das Thema Verhandlungen gleich nach der Wiederwahl angehen, also wenn es um die zwei Friedensprojekte ging, ja. Bereits schon in seiner allerersten Rede hat er gesagt, Waffenstillstand in Gaza, Waffenstillstand in der Ukraine, ja. Und dann zum späteren Punkt haben wir auch gemerkt, dass er abgewichen ist von seinen eigenen Voraussetzungen für einen möglichen Beginn der Verhandlungen, nämlich die Freilassung aller Geiseln. Ja. Und er hat dann gemerkt, dass auch mit Hamas eigentlich nicht, dass er mit Hamas nicht vorankommt. Jetzt sind wir auch beim Thema Verhandlungen, also realpolitisch beim Thema Verhandlungen, was die Eskalation zwischen Israel und dem Iran angeht. Und nochmals merkt man einfach in seiner Sprache diese Ambiguität, dass er selber nicht daran glaubt, dass Verhandlungen momentan tatsächlich realistisch sind. Ich sage nicht, dass sie nicht wünschenswert sind. Das sind zwei Paar Schuhe, aber nicht realistisch aus heutiger Sicht.
Was folgt daraus für Sie, was die USA als nächstes machen würden, wenn Trump, wie Frau Tschakarowa meint, eben nicht glaubt daran, dass die Verhandlung nochmal einen Erfolg bringen könnte?
Im Vorgespräch haben Sie davon gesprochen, dass Israel alleine dasteht mit seiner Position. Heute hat Friedrich Merz gesagt, Israel erledigt die Drecksarbeit für den gesamten Westen. Ich glaube, dass Israel in dieser Situation so viel internationale Unterstützung hat wie lange in den letzten Monaten noch nicht. Man muss ja auch wissen, Jordanien hat selber Drohnen abgefangen, die gegen Israel geschossen wurden. Saudi-Arabien lässt den Luftraum offen für die israelischen Kampfjets. Also so zu tun, als ob Israel hier alleine gelassen wäre, ist einfach eine falsche Wahrnehmung der Realität. Und zum Stichwort Verhandlungen noch einmal. Wie stellen Sie sich das vor, Herr Löw? Israel wird angegriffen, Juden werden umgebracht und dann kommt der Appell, Israel soll verhandeln.
Ja, Israel hat verhandelt. Ja? Israel hat mit der Hamas verhandelt, um die Geiseln frei zu bekommen. Es sind sehr viele Geiseln freigekommen.
Ja, und sehr viele Terroristen dafür. Sehr viele Terroristen, sehr viele Terroristen, weil es nicht anders möglich war. Warum müssen diese Verhandlungen überhaupt geführt werden?
Herr Kappel, auch hier muss ich leider einhaken, um eine wichtige Erläuterung zu machen. Wann Hamas eigentlich wann es zu der ersten Freilassung von Geiseln gekommen ist, auch unter anderem durch den politischen Druck von Drittstaaten aus der Region. Ja, also die eigentlich indirekt Unterstützer
und militärischen Druck
sind. Und dann natürlich durch die militärische Operation. Das heißt, auch da hat es eigentlich ein Zusammenspiel von Faktoren gegeben, die dann zu diesen Verhandlungen, also zu der Bereitschaft von Hamas geführt haben, und, überhaupt Geiseln freizulassen.
Und sozusagen die Militäraktionen, die es all diese Monate gegeben hat, haben 2-3 Geiseln befreit. Ganz, ganz wenige. Die übergroße Mehrheit der Geiseln ist freigekommen, weil man mit Hamas geredet hat.
Heben wir es auf die höhere Ebene. Sie wollen einfach, dass jedes Mal, wenn Israel unter Druck ist, dass die Juden um ihr Leben betteln.
Nein, ich möchte, dass die Geiseln, das ist ja angeblich auch Ihr Ziel, wenn Sie wollen, dass die Geiseln freikommen.
Da habe ich mehr erreicht,
jetzt, die es noch gibt, 24, die noch am Leben sind, das ist schrecklich, die müssten freikommen. Da muss man die Konsequenz daraus ziehen, dass man sie nicht militärisch befreien
kann. Ob das jetzt die Hamas betrifft oder den Iran betrifft. Wir nehmen immer als gegeben an, dass das Gegenüber das tun kann, was es gerade will, und alle anderen müssen sich auf den Kopf stellen, sie zu appeasen. Man muss verhandeln mit den Mullahs im Iran.
Wir sind gerade bei der Rolle der USA, oder vielmehr wollte ich dorthin, weil die Rolle der USA natürlich auch entscheidend ist in diesem Konflikt mit dem Iran, weil die USA das Pouvoir hätten, allein von ihrer Waffenkraft, das Atomprogramm letztlich völlig auszuschalten, auch was die tiefe liegenden Anlagen betrifft. Wie würden Sie sagen oder einschätzen, Herr Löw, wie die USA sich in diesem Konflikt verhalten würden?
Es gibt zurzeit eine heftige Diskussion in der amerikanischen Führung. Es gibt im Lager der MAGA-Republikaner, die den Präsidenten unterstützen, zwei verschiedene Strömungen. Die einen, die sagen, wir sollen da nicht mitmachen. Wir haben versprochen, dass wir Kriege abbauen und nicht in neue Kriege hineingehen. Das ist es nicht wert. Und es gibt das eher militärische Establishment, der sagt, man muss diese Chance beim Schopf packen und in diesen Krieg hineingehen. Das Risiko dabei ist, dass der Krieg sich noch mehr ausweitet, dass der Zyklus der Gewalt, der jetzt läuft, noch viel größer wird, dass amerikanische Militäreinrichtungen am Golf angegriffen werden, dass die Straße von Hormuz über die große Mengen von Öl in die ganze Welt kommen, gesperrt wird und dass hier ein Flächenbrand entsteht, bei dem man nicht weiß, was am Ende herauskommt und bei dem das Risiko, dass das Ende noch viel schlechter ist als die jetzige Situation, groß ist. Und ob man dieses Risiko eingehen soll oder nicht, wird zurzeit in der amerikanischen Führung diskutiert. Ich sage Ihnen, es hat einmal jemand gegeben, der sich gut mit militärischer Macht ausgekannt hat, das war der Napoleon. Der hat gesagt, mit Bajonetten kann man sehr viel tun, nur drauf sitzen kann man nicht. Und das ist eine Situation zurzeit, wo man, glaube ich, in Israel, auch in den USA noch nicht zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man mit militärischen Mitteln sehr viel erreichen kann. Aber eine Stabilisierung, eine Stabilität und Sicherheit auch für die Menschen, der Völker, der Region.
Aber ein noch gefährlicher Iran wird hier gezeichnet vom Herrn Löw durch diesen Konflikt.
Ja,
ein noch gefährlicher, als er jetzt ist.
Noch einmal, der Iran stand wenige Wochen vor der Fertigstellung seiner Atombomben. Ja, 30 bis 40 Kilo angereichertes Uran, Hexafluorid am Tag, aktuell 480 Kilo, unmittelbar vor der Fertigstellung der Atombombe.
Die Raketen keine Atombomben, das kann Monate dauern, vielleicht Jahre dauern und die Iraner können es stoppen.
Ja, aber warum machen sie es denn überhaupt erst? Und warum sind die ganzen Verhandlungen von John Kerry, der ständig in Wien war, warum sind die alle gescheitert? Sie haben eine Variable in der Gleichung, lassen sie völlig außer Acht. Sie geben den Iranern Narrenfreiheit bei dem, was sie tun. Sie sagen, das ist halt so und tun wir sie doch nicht reizen. Wissen Sie, dass Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nicht gebaut, indem man verhandelt hat mit Göring, weil das so ein netter kleiner Nazi war.
Herr Schlusswort, zwei völlig verschiedene Einschätzungen. Frau Tschakarowa, würden Sie sagen, dass dieser Krieg die Gefahr, einen noch gefährlicheren Iran am Ende zu haben, erhöht? Oder war jetzt der richtige Zeitpunkt, gerade noch einzuschreiten, weil es jetzt am gefährlichsten war?
Also aus meiner Sicht, und zwar, das ist Werte befreit, also es ist meine realpolitische Analyse, war es absolut der richtige Zeitpunkt aus der Sicht der israelischen Führung. Man muss auch bedenken, dass diese amerikanische Führung, egal jetzt welche Abzweigung, eigentlich den Levant mit dem Indopazifik sozusagen austauschen möchte. Also der Fokus, der verschiebt sich langsam aber sicher auf eine andere Region und man merkt das auch. Also man merkt auch diesen langsamen Rückzug aus bestimmten Regionen. Das haben wir Europäer auch gemerkt in Osteuropa. Ja, und jetzt ist Israel mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Natürlich hat Israel den amerikanischen Rücken, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass das eine Operation ist, die von Israel fast zu ganz ausgeführt wird. Und gleichzeitig die Frage, wird es beim Iran eigentlich um eine viel gefährliche Führung handeln in der Zukunft? Natürlich wissen wir alle nicht. Aber man muss auch bedenken, wo wir beim Thema Kriege und Konflikte sind. Wir leben schon in der Zeit der höchsten Anzahl von Kriegen und Konflikten seit 2 Jahren. Seit 80 Jahren gab es nicht mehr so viele Konflikte und Kriege. Und das jetzt so zu darstellen, also so darzustellen, dass gerade der Nahe Osten tatsächlich dieser Hotspot ist, stimmt einfach nicht. Ja? Also es gibt auch sehr viele andere gefährliche Orte der Welt.
Worüber wir natürlich laufend berichten. Schlusswort in einer Minute, Herr Löw und Herr Kapp. Wie lange schätzen Sie, dass dieser Konflikt, jetzt der aktuelle, nämlich mit dem Iran, dauern könnte, bis er letztlich irgendwie gelöst werden könnte?
Das kann Wochen dauern, das kann Monate dauern, es kann aber auch Tage dauern, wenn sich die amerikanische Führung durchringt, zu sagen, nein, stopp, ein so langer Krieg in einer so riskanten Region ist etwas, was wir uns nicht leisten wollen. Das ist zurzeit eine Entscheidung des Donald Trump.
Ich glaube, dass wir übers Wochenende noch eine dramatische Entwicklung erleben werden oder vielleicht noch vor dem Wochenende und habe die Hoffnung, dass es in den nächsten 2 Wochen zu Gesprächen kommt, die auf der Grundlage einer neuen Situation im Iran möglich sind.
Und wo würden Sie glauben, Oman oder wo würden solche Gespräche stattfinden?
Wenn Babler nicht nach Wien einlädt, dann eher in der Region.
Daniel Kapp, vielen Dank für den Besuch. Raimund Löw war bei uns. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und Velina Tschakarova, die ganze Sendung hindurch bei uns. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Meine Damen und Herren, hier auf Puls 24 geht es jetzt weiter. Es wird natürlich diskutiert bei Wild umstritten. Werner Secker und seine Gäste begrüßen Sie jetzt. Schönen Abend auf Puls 24.